Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Römerbrief und kommen heute zu Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Wir betrachten die Verse 1 bis 8. Römer 3, Verse 1 bis 8. Hört das Wort des Herrn. Was ist nun der Vorzug des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr soll es so sein. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt? Deren Gericht ist gerecht. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir danken dir für diese Worte, die schwierig sind, aber voller Weisheit und voller Wahrheit. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass du uns das Verständnis öffnest, dass wir dein Wort recht verstehen und dass es Kraft hat, an uns allen zu wirken, dass wir glauben und geheiligt werden und dich lieben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Verse, die wir gehört haben, dieser Abschnitt, er ist sehr schwierig. In einigen Kommentaren liest man, dies sei die schwierigste Passage des Römerbriefs. Und der Römerbrief ist an sich schon nicht unbedingt die leichteste Lektüre. Und wir wollen schauen, dass wir uns diesen Versen nähern und dass wir sie so gut wie möglich verstehen und erfassen, dass der Heilige Geist hier durch Paulus zu uns spricht. Lass uns noch einmal daran erinnern, wo wir uns gerade befinden. Der Apostel Paulus hatte aufgezeigt, dass sowohl die offen gottlos lebenden Heiden als auch die äußerlich frommen und anständigen gleichermaßen unter Gottes Zorn stehen. Denn sie tun letztlich dasselbe und Gott ist ein gerechter Richter und er bringt auch das Verborgene ans Licht und wird einem jeden geben nach seinen Werken. Und bis hierhin hätten die Juden Paulus zugestimmt. Jawohl, alle Nationen stehen unter Gottes Zorn, ob sie nun offen in groben Sünden leben oder ob sie den Anschein von Anstand und Moral haben. Sie werden alle von Gott gerichtet werden. Davon war jeder Jude überzeugt. Aber dann wendete sich Paulus konkret den Juden zu und machte ihnen klar, nein, ihr versteht nicht, was ich sagen will. Ich meine nicht nur alle Nationen. Ich meine alle Menschen. Auch die Juden. Auf ihn allen ist Gottes Zorn. Sie alle stehen verdammt in Gottes Gericht. Alle werden von Gott gerichtet, denn Gott sieht nicht die Person an. Es interessiert ihn nicht, ob du ein Heide oder ein Jude bist, sondern er gibt einem jeden nach seinen Werken unbestechlich. Aber die Juden, sie sind doch von Gott bevorzugt. Er hat ihnen doch das Gesetz gegeben, die Verkörperung der Erkenntnis und Wahrheit. Und sie sind doch auch daraus unterrichtet. sodass sie Gottes Willen kennen und sogar andere lehren können. Worauf Paulus antwortet: Nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, auch nicht die Lehrer des Gesetzes, sondern die Täter des Gesetzes werden von Gott gerechtfertigt werden. Und ihr Juden, ihr seid keine Täter des Gesetzes, sondern Übertreter des Gesetzes. Aber die Juden haben doch die Beschneidung. Sie stehen doch mit Gott in einem Bund. Er hat ihnen doch Segnungen versprochen. Da wird er doch nicht zulassen, dass sie nach Gehenna in die Hölle hinabsteigen. Wie wir gehört hatten, dass die Juden gelehrt haben, dass Abraham nicht zulassen wird, dass ein Beschnittener nach Gehenna hinabsteigt. Worauf Paulus antwortet: Die Beschneidung nützt nur etwas, wenn man auch seine Bundesverpflichtungen erfüllt, für die die Beschneidung nur ein Zeichen ist, und das Gesetz befolgt. Wenn man das nicht tut, dann ist die Beschneidung nur ein äußeres Zeichen, das keine Kraft hat. Es geht nicht um die Beschneidung am Fleisch, sondern um die Beschneidung am Herzen. Aber die Juden, sie sind doch Juden. Sie sind doch Nachkommen Abrahams. Sie sind doch Gottes auserwähltes Volk. In ihrer Mitte ist doch Gottes Tempel, in dem er mitten unter ihnen wohnt. Worauf Paulus antwortet: Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, der einfach ethnisch zum Volk der Juden gehört, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, der nicht von Menschen gelobt wird wegen seiner Äußerlichkeiten, seiner Frömmigkeiten, die er tut, sondern der von Gott gelobt wird wegen seines beschnittenen Herzens. Das ist ein Jude. Paulus hat den Juden also alles Vertrauen auf irgendwelche Äußerlichkeiten genommen. All ihre Einwände: Aber das Gesetz, aber die Beschneidung, aber wir sind doch Juden. Nichts lässt Paulus gelten. Weder das Gesetz, noch die Beschneidung, noch die Abstammung als Jude wird sie retten vor dem Gericht. Denn Gott schaut auf das Herz. Ja, wenn ein Jude das Gesetz übertritt, obwohl er aus dem Gesetz unterrichtet ist und obwohl er beschnitten ist und obwohl er zum Volk der Juden gehört, ja, dann wird sein Gericht sogar noch schwerer sein als das Gericht eines Griechen, wenn er nicht aus dem Gesetz unterrichtet und nicht beschnitten und nicht zum Volk der Juden gehört, aber dennoch das Gesetz halten würde. Wir können uns vorstellen, dass die Juden von dieser Lehre nicht begeistert waren, sondern dass sie Paulus widersprachen und gegen ihn stritten. Nicht nur, dass sie selbst ins Gericht kommen sollten und nicht gerettet sind, sondern sie sollen sogar noch ein schwereres Gericht empfangen können als vielleicht ein Heide. Das war unerhört. Und vielleicht bekamen die Juden bei ihrem Streit gegen diese Lehre des Paulus sogar Unterstützung von einigen Heidenchristen. Denn auch heute meinen manche Christen, dass jeder, der ethnisch ein Jude ist, besonders von Gott geliebt und gesegnet sein muss und besondere Erkenntnisse irgendwie aus Gottes Wort haben muss. Ja, manche Christen fangen sogar an, selbst jüdische Äußerlichkeiten zu übernehmen, indem sie vielleicht den Sabbat halten oder sich an die Speisegebote halten oder sich sogar beschneiden lassen. Und so können wir davon ausgehen, dass der Apostel Paulus sich ja einiger Kritik ausgesetzt sah mit dieser Lehre. Und auf diese Kritik geht er nun ein. Wir wissen nicht, ob diese Kritik Paulus tatsächlich vorgebracht wurde oder ob er ihr quasi vorgreift und schon von vornherein sicherstellen will, dass man diese Kritikpunkte gar nicht bringt. Am Ende unseres Textes wird klar, dass ihm tatsächlich Vorwürfe gemacht wurden. Und es kann auch sein, dass alle Vorwürfe, die wir hier lesen, tatsächlich gegen ihn gerichtet wurden und er diese nun beantwortet. Und wir sehen, wie sauber Paulus seine ganze Argumentation aufbaut. Er nähert sich erst langsam an, indem er zuerst von den Offengottlosen spricht. Da kann ja fast noch jeder zustimmen. Ne? Und dann spricht er von den scheinbar Frommen, die aber im Herzen auch nicht besser sind. Ja, das kann man vielleicht auch noch nachvollziehen. Ja, und dann kommt er konkret zu den Juden. Und zuerst zeigt er das allgemeine Prinzip, nach dem Gott richtet, nämlich nach den Werken ohne Ansehen der Personen. Und dann wendet er dieses Prinzip konkret an auf die Juden und zeigt, dass weder das Hören noch das Lehren des Gesetzes, noch die Beschneidung im Fleisch, noch die Zugehörigkeit zum ethischen Volk der Juden sie retten wird. Und dann geht er jetzt noch auf die Kritik ein an seiner Lehre. Und nächstes Mal hören wir dann, so Gott will, wie Paulus seine Argumentation abschließt, indem er sie mit einer Reihe von Bibelversen beweist. Der gesamte Römerbrief ist ein Meisterwerk an sauber aufgebauter und ausgeführter Argumentation. Aber was ist nun die Kritik an Paulus' Lehre? Paulus nennt in unseren Versen 4 Kritikpunkte, die wir uns nacheinander ansehen wollen. Der erste Kritikpunkt. Was ist der Vorzug der Juden? Vers 1. Was ist nun der Vorzug des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Und dieser Einwand drängt sich ja geradezu auf. Wenn Paulus argumentiert, dass auch die Juden gerichtet werden wie die Heiden, nämlich nach ihren Werken, ohne Ansehen der Person, ja, was bitteschön bringt es dann, ein Jude zu sein? Welchen Vorteil, welchen Vorzug soll es haben? Es muss doch einen Vorzug haben. Wenn man in die Bibel schaut, es ist doch wohl klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Israel, zwischen den Juden und den Heiden. Und wenn Paulus argumentiert, dass die Beschneidung einen auch nicht davor rettet, nach Gehenna hinabzusteigen, was bringt es dann, beschnitten zu sein? Welchen Nutzen hat es? Will Paulus sagen, wir beschneiden alle unsere Söhne am achten Tag für nichts und wieder nichts? Und dahinter steht letztlich die Frage, kann das, was Paulus hier lehrt, wirklich stimmen? Widerspricht das nicht den Verheißungen, die Gott den Juden in der Tora gegeben hat? Gott hat doch selbst gesagt, dass er aus allen Völkern nur Israel erwählt hat, weil er Israel liebt. Wie kann dann Paulus behaupten, die Juden stünden genauso unter Gottes Zorn und würden genauso gerichtet wie die Nationen? Die Juden dachten nämlich, sie würden nicht gerettet werden nach ihren Werken. Ich bringe noch mal ein Beispiel. Wir hatten das schon gehört, dass sie das glaubten. Ich habe noch ein Beispiel von Justin, dem Märtyrer, der im 2. Jahrhundert lebte und über die Juden zu seiner Zeit schreibt, Zitat, sie nehmen an, dass ihnen allen, die vom Samen Abrahams sind, wie sündig und ungehorsam sie Gott gegenüber auch sein mögen, das ewige Reich gegeben werden wird. Das dachten die Juden. Deswegen sind sie doch Juden, das Volk Gottes. Aber Paulus sagt etwas ganz anderes. Wenn das, was Paulus lehrt, stimmt, was ist dann bitteschön der Vorzug der Juden? Keiner. Oder Paulus? Was ist dann der Nutzen der Beschneidung? Keiner. Oder Paulus? Ist es das, was du uns sagen willst? Wie soll das mit Gottes Verheißungen an die Juden, wie soll das mit der Schrift übereinstimmen? Das ist also die erste Kritik, der sich Paulus ausgesetzt sieht. Wie antwortet Paulus darauf? Was ist der Vorzug der Juden? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Wirklich nichts? Vers 2, viel in jeder Hinsicht. Oh, das hätten wir jetzt vielleicht nicht erwartet. Paulus sagt ja gar nicht, dass die Juden keinen Vorzug hätten oder die Beschneidung keinen Nutzen. Im Gegenteil, er sagt, die Juden haben einen großen Vorzug. Die Beschneidung hat einen großen Nutzen. Aber was soll denn dann dieser Vorzug und was soll denn dann dieser Nutzen sein? Weil retten tut er die Juden nicht. Also was genau ist der Vorzug? Was genau ist der Nutzen? Weiter in Vers 2. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das ist der Vorzug. Den Juden wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Und das ist ein großer Vorzug vor allen Nationen. Sie haben Gottes Wort empfangen. Gott hat es ihnen anvertraut und nur ihnen, sonst keiner Nation. Wenn hier steht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden, dann meint das nicht, dass die Juden zeitlich als Erste Gottes Wort empfangen haben, sondern dass dies der wichtigste und größte ihrer Vorzüge war, dass sie Gottes Wort empfangen haben. Und Gott hat ihnen seine Worte auch nicht nur einfach mitgeteilt, sondern er hat sie ihnen anvertraut. Er hat sie ihnen also gegeben mit dem Auftrag, damit vertrauensvoll umzugehen. Sie sollten Gottes Wort studieren und sich einander damit lehren. Sie sollten es treu bewahren für kommende Generationen. Gott hat den Juden damit also auch ein gewisses Vertrauen entgegengebracht. Und die Juden haben das jedenfalls nicht gänzlich enttäuscht, denn tatsächlich haben sie durch Gottes Hilfe und Gnade die Schriften bewahrt, sodass wir sie immer noch, heute immer noch haben, nach tausenden von Jahren. Aber welchen Vorzug haben die Juden denn nun genau davon, dass Gott ihnen seine Aussprüche anvertraut hat? Die Frage können wir direkt uns selbst stellen. Denn auch wenn es hier um die Juden geht, so trifft das genau auf uns selbst auch zu, denn auch wir haben Gottes Wort. Auch uns wurde sein Wort, ein Evangelium, anvertraut. Also fragen wir uns gleich auch selbst, welchen Vorzug haben wir denn davon, dass wir Gottes Wort haben? Nun, Paulus sagt, wir haben davon viele Vorzüge, und zwar in jeder Hinsicht. Nun, das Wort einfach zu haben, das rettet uns zwar nicht, aber wie viele Vorzüge bringt es mit sich, Gottes Wort zu haben und Gottes Wort zu kennen? Hast du einmal darüber nachgedacht, wie gesegnet du allein schon dadurch bist, dass du Gottes Wort kennst? Selbst wenn du in die Hölle gehen würdest, wie gesegnet bist du, Mensch, dass du Gottes Wort haben darfst? Wie gesegnet sind deine Kinder? Selbst wenn sie noch nicht rettenden Glauben haben, wie gesegnet sind sie dadurch, dass sie Gottes Wort kennen dürfen? Dass sie Eltern haben, die sie nach Gottes Wort erziehen und sie daraus lehren. Es fängt ganz vorne an in der Bibel. Was wussten die Nationen schon davon, wie Himmel und Erde entstanden sind oder wie die Menschen entstanden sind? Sie dachten sich allerlei absurde Geschichten aus. Aber die Juden? Sie wussten, wer Himmel und Erde gemacht hat und wer den Menschen gebildet hat aus Staub. Und wie ist es heute? Was denken sich die Gottlosen nicht für absurde Geschichten aus, um zu erklären, wie das Universum und die Menschen entstanden seien? Am Anfang gab es eine riesige Explosion. Was explodierte da? Und wo kam das her? Und woher kam die Energie für diese Explosion? Es ist Unfug. Es ist Torheit. Aber wer Gottes Wort nicht hat und Gottes Wort nicht glaubt, der muss in Torheit verfallen. Und dann regnete es Milliarden von Jahren lang auf die Felsen. Was passiert, wenn es Milliarden von Jahren lang auf Felsen regnet? Genau, dann entsteht daraus eine Suppe, aus der sich die Menschen entwickeln. Seht ihr, was für ein Unsinn. Und was für eine Gnade, Gottes Wort zu haben und zu wissen, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat und der den Menschen gemacht hat. Selbst wenn es uns nicht rettet, zu wissen, wer die Welt und die Menschen gemacht hat, welch ein Segen, nicht den nichtigen und törichten Überlegungen der Gottlosen verfallen zu sein, die sich einfach nur lächerlich machen. Oder Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum? Wir sehen ja gerade, wir sehen in den letzten anderthalb Jahren, dass die Würde des Menschen so unantastbar wohl doch nicht ist. Man kann ihn wohl doch einsperren. Man kann ihn wohl doch zwingen, sich experimentelle Substanzen injizieren zu lassen. Aber warum sollte es auch so sein? Warum sollte denn die Würde des Menschen unantastbar sein? Warum sollten Menschen überhaupt Würde haben? Was ist das überhaupt? Hat einer von euch das schon mal gesehen? Würde? Nun, in den Augen der Gottlosen sind wir doch nur Sternstaub. Wir sind Produkte kosmischer Zufälle. Hässliche Beutel gefüllt mit Wasser. Warum sollte ein hässlicher Beutel den anderen hässlichen Beutel achten und seine Würde irgendwie schätzen? Warum sollte er ihn nicht einsperren in Quarantäne? Warum sollte er ihn nicht zwingen, Mund und Nase zu bedecken? Warum sollte er ihm nicht verbieten zu singen? Warum sollte er ihn nicht verbieten, sich anderen hässlichen Beuteln zu nähern? Warum sollte er ihn nicht verbieten, den hässlichen Beutel, der ihn gezeugt hat, im Krankenhaus zu besuchen? Warum sollte er ihn nicht zwingen, sich irgendwelche Flüssigkeiten injizieren zu lassen? Wieso? Es ergibt keinen Sinn. Und genau das sehen wir gerade. Und sagt, das ganze Fundament fällt in sich zusammen. Es gibt keinen Grund für die Gottlosen zu sagen, der Mensch hat eine Würde und die ist unantastbar. Und das sehen wir gerade. Ohne Fundament gibt es keinen Grund mehr für die Menschen, sich an solche Worte zu halten. Es sind nur noch Worte, Tinte auf Papier. Ja, was wir seit über 18 Monaten sehen, ist die konsequente Folge davon, dass man keinerlei Grundlage mehr hat, auf der die Würde des Menschen ist unantastbar, irgendeinen Sinn ergibt. Welch ein Segen, die Aussprüche Gottes zu haben, zu wissen, dass Menschen eine unantastbare Würde haben, weil Gott uns schuf in seinem Bilde, in dem Bilde Gottes und uns Odem des Lebens einhauchte, sodass wir eine lebendige Seele wurden. Deswegen hat jeder Mensch Würde, die unantastbar ist. Aber die Gottlosen können es nicht begründen und können es nicht mehr ergreifen. Welch ein Segen, dass wir es können. Das zu wissen, rettet uns nicht vor dem Gericht, aber welch ein Segen. Eine Moral zu haben, zu wissen, wie wir umgehen sollten mit anderen Menschen und wie wir sie achten sollten. Ja, welch ein Segen, nicht so dahingegeben zu sein wie die Nationen, die das Licht, das sie aus der Natur haben, verkehren, die Bilder von Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren anbeten, die dahingegeben sind in schändliche Leidenschaften und in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt, allerlei Böses. Ja, welch ein Segen, wenn das Böse deines Herzens dadurch gebändigt wird, dass du Eltern hast, die dich erziehen in der Zucht und der Mahnung des Herrn, dass du eine Umgebung hast, eine Gemeinde hast, in der Gottes Wort der Maßstab ist. Ist uns klar, welch ein Segen es ist, Gottes Aussprüche zu haben. Der Grund, weshalb es bei uns nicht so ist wie in Rom, wo Gladiatoren sich gegenseitig töteten zum Vergnügen der Menschen, wo andere Menschen, wo Christen hingerichtet wurden, zerfleischt wurden von Löwen unter dem Jubel der Zuschauer, wo man Kinder, die man nicht wollte, nach der Geburt auf den Müllhaufen geworfen hat, damit die Hunde sie fressen. Der einzige Grund, weshalb es bei uns nicht so ist, ist das Wort Gottes. Aber wir sehen, dass wir genau wieder dahin kommen. Denn keiner interessiert sich mehr für die Aussprüche des Herrn. Welch ein Segen, sie zu haben, sie zu kennen, sie zu glauben. Aber der größte Vorzug, den die Juden aus Gottes Wort hatten, war, dass Gottes Wort den Messias verheißt, den Retter der Welt, den Samen der Frau, welcher der Schlange den Kopf zertritt, den wunderbaren Ratgeber, den starken Gott, den Vater der Ewigkeit, den Fürst des Friedens, Gottes Knecht, den guten Hirten, der leidet und stirbt, um die Seinen zu erlösen. Haben wir das nicht gelesen im Psalm 130? Das ist doch schon das Evangelium. Die Juden wussten, es wird der kommen, der Erlösung bewirkt. Es gab auch in ihren Schriften so viele Hinweise auf den Messias, dass eigentlich jeder Jude hätte erkennen müssen, dass Jesus der Messias ist. Er wurde dort geboren, wo er nach der Verheißung zur Welt kommen sollte. Die Juden wussten das doch. Herodes wusste das doch. Die Schriftgelehrten wussten das doch. Aber sie wollten ihn töten und nicht ihn annehmen. Und der Messias kam und tat die Werke, die von ihm angekündigt waren. Indem er Kranke heilte und Dämonen austrieb und all die Werke tat, die von ihm gesagt wurden. Und er litt und starb, wie es die Propheten vorhergesagt hatten. Wir hatten das vor kurzem gehört in unseren Mittwochspredigten, in der Predigt aus Psalm 22, mit welcher Genauigkeit die Kreuzigung und die Leiden Christi beschrieben waren. Und tatsächlich erkannten auch einige Juden aus den Schriften, die Gott ihnen anvertraut hatte, dass Jesus der Messias ist. Wir lesen etwa in Johannes 1, Vers 45, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Seht ihr, welch ein Segen, dass die Juden erkennen konnten aus Gottes Wort, wer ihr Messias ist, der verheißene Retter. Ja, und wie viel mehr haben wir heute den Vorzug, genau nachlesen zu können, wer Jesus war und was er tat, wie er die Erlösung für uns vollbrachte. Das, was Propheten und Könige begehrt haben zu sehen und haben es nicht gesehen und zu hören und haben es nicht gehört, ist uns anvertraut im Evangelium. Das Wissen vom Evangelium allein rettet uns zwar nicht, aber welch ein Vorzug, dass wir, dass du das Evangelium hören kannst. Denn nur so kann Glaube entstehen. Und nur so kann Rettung kommen, indem man zuerst hört, was Gott uns anvertraut hat. Und so könnten wir unendlich fortfahren, darüber nachzusehen, welch ein gewaltiger Vorzug es ist, in jeder Hinsicht Gottes Aussprüche zu haben. Erkennst du das? Denkst du darüber nach? Dankst du Gott dafür, dass du nicht in tiefster Finsternis sitzt, sondern das Licht seiner Offenbarung hast? Also, die Juden hatten einen großen Vorzug. Sie hätten nur tun müssen, was Gottes Wort ihnen sagt. Sie hätten nur glauben müssen, was Gottes Wort vorher gesagt hatte. Der zweite Einwand, der zweite Kritikpunkt. Ist Gott etwa untreu? Man sieht ja, das erste Argument, das hat die Gegner Pauli nicht überzeugt. Denn das mögen ja zugegebenermaßen große Vorzüge sein, aber Gott hat den Juden doch mehr versprochen. Er hat ihnen doch Verheißungen gegeben. Hat er nicht versprochen, dass er sie retten würde? Was ist denn damit? Vers 3. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Die Kritiker werfen Paulus also vor, wenn das, was du sagst, Paulus, wenn das stimmt, dann ist Gott seinen Verheißungen an die Juden untreu geworden. Dann hat er nicht erfüllt, was er verheißen hat. Dann hat er nicht getan, was er versprochen hat. Worauf Paulus nur noch erstaunt ausrufen kann, was? Was denn? Wie kommt ihr darauf, Gott sei untreu? Was ist Paulus' Antwort? Vers 4. Auf keinen Fall. Das ist die stärkste Verneinung, die es im Griechischen gibt. Niemals will ich das gesagt haben. Niemals kann Gott untreu sein. Ihr verdreht hier etwas. Nicht Gott ist untreu. Die Juden sind untreu. Ihr seid untreu. Zumindest einige von euch. Wenn vielleicht auch nicht alle. Denn Gott bewahrt sich immer einen Überrest. Wenn die Juden die Verheißungen Gottes nicht erlangen, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott untreu wäre, sondern daran, dass sie untreu sind. Gott hat den Juden nicht einfach irgendwelche Dinge versprochen, sondern er hat einen Bund mit ihnen gemacht. Dafür war doch die Beschneidung das Zeichen. Und in einem Bund gibt es gegenseitige Bundesverpflichtungen. Und wenn die Juden ihre Bundesverpflichtungen gegenüber Gott nicht einhalten, wenn sie das Gesetz nicht befolgen, dann sind sie es, die den Bund mit Gott brechen und nicht Gott. Und dann soll Gott untreu sein, wenn sie die Verheißungen nicht erlangen? Nein, sie sind die Untreuen. Wir erinnern uns, was war die Bundesverpflichtung der Juden? Was hatte Gott Abraham geboten, als er mit ihm den Bund schloss und ihn mit der Beschneidung versiegelte? 1. Mose 17, Vers 1. Wir hatten das vor kurzem schon gehört in der Predigt davor. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das war die Bedingung dafür, dass die Juden die Verheißungen Gottes erlangten. Aber sie haben ihre Bundesverpflichtungen nicht erfüllt. Paulus hat es in den Versen zuvor ausdrücklich bewiesen, dass die Juden nicht untadelig vor Gott lebten, sondern dass sie Gottes Gesetz vielfach übertraten. Sie sind also die, die untreu geworden sind. Das Wort, das die revidierte Elberfelder, unsere Übersetzung hier mit untreu übersetzt, kann auch mit ungläubig übersetzt werden. Und dann eröffnet sich noch eine weitere Interpretationsmöglichkeit. Gott hatte den Juden Erlösung verheißen durch den Messias. Aber als Jesus kam, nahmen die Juden ihn nicht auf. Sie glaubten nicht an ihn. Jedenfalls einige, die meisten. Aber auch durch ihren Unglauben wird Gottes Treue doch nicht aufgehoben. Im Gegenteil. Der Messias war der, durch den sich Gottes Verheißungen erfüllen sollten. Gott hatte alles getan, was er verheißen hatte. Wenn die Juden also nicht glauben an den Messias, dann machen sie den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos. Wo war Gott untreu? Er hat alles getan, was er verheißen hatte. Es sind also die Juden, die untreu und ungläubig sind. Aber ihre Untreue und ihre Unglaube hebt doch Gottes Treue nicht auf. Ganz im Gegenteil, weiter Vers 4. Vielmehr soll es so sein. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. In 5. Mose, Vers 28. Ich hätte es gern vorgelesen, aber es ist ein viel zu langes Kapitel. Dort sagt Gott den Juden ganz genau, was geschehen wird, wenn sie tun, was er sagt, wenn sie sich an seine Gebote halten. Und er verheißt ihnen Segnung nach Segnung nach Segnung, wenn sie selbst treu sind und tun, was der Bund von ihnen verlangt, nämlich sein Gesetz halten. Aber dann spricht er auch darüber, was geschehen wird, wenn sie untreu werden und wenn sie den Bund mit Gott brechen. Und dann nennt er Fluch nach Fluch nach Fluch. Wenn die Juden nicht die Segnungen empfangen, die Gott verheißen hatte, sondern den Fluch, weil sie Gott untreu geworden sind, dann erweist sich Gott doch gerade darin als treu und wahrhaftig, dass er sie richtet und verdammt, dass der Fluch über sie kommt, den er verheißen hatte. Er tut doch genau das, was er angekündigt hat. Und ihr wollt sagen, er erfülle seine Verheißungen nicht? Er sei untreu, er sei ein Lügner, der nicht tut, was er versprochen hat? Ganz im Gegenteil, er tut genau, was er versprochen hat. Ihr seid die Lügner. Ihr habt Versprechungen gemacht, die ihr nicht haltet. Ihr habt einen Bund geschlossen, den ihr brecht. Ihr habt gesagt, ihr wartet auf den Messias. Und als er kam, habt ihr ihn verworfen und ihn gekreuzigt. Jetzt gebt nicht Gott die Schuld dafür. Ja, Gott ist absolut treu und absolut wahrhaftig in allem, was er gesagt hat. Und absolut gerecht, wenn er euch Lügner richtet. Und als Beleg dafür zitiert Paulus die Schrift. Denn es gibt keinen größeren Beweis als die Schrift, als Gottes Wort. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Paulus zitiert hier aus Psalm 51, aus dem Bußpsalm Davids. wo es heißt in Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Die Sünden der Juden, ihre Gesetzesübertretungen, ihre Untreue machen nicht Gott ebenfalls zum Untreuen und zum Lügner, sondern im Gegenteil, Gott steht dadurch als umso wahrhaftiger da. Denn wenn er die Juden richtet, dann völlig zu Recht. Niemand kann Gott irgendeine Ungerechtigkeit vorwerfen, denn die Juden, sie verdienen das Gericht wegen ihrer Sünden. Und wenn jemand mit Gott rechten wollte, und wenn jemand in Frage stellen wollte, ob Gott wirklich wahrhaftig ist und wirklich treu und wirklich gerecht, dann wird Gott in allem seinen Handeln, in allem seinen Richten als völlig gerechtfertigt dastehen und den Sieg davontragen über jeden Menschen, der es wagt, zu meinen, Gott sei untreu oder ungerecht oder nicht wahrhaftig. Denn jede Prüfung Gottes wird ergeben, dass Gott der einzig Wahrhaftige ist, aber jeder Mensch Lügner. Wie es heißt in Hebräer 6, Vers 18, dass Gott unmöglich lügen kann, aber in Psalm 116, Vers 11, alle Menschen sind Lügner. Glaubst du das auch? Dass Gott immer treu ist, immer wahrhaftig, immer gerecht? Weißt du, dass du es bist, der untreu ist und ein Lügner? Oder machst du manchmal den Fehler, zu meinen, Gott handle nicht gerecht an dir? Dass Gott dich vielleicht nicht so behandelt, wie er sollte, dass Gott dir irgendwie Unrecht tut? Zweifelst du vielleicht an, ob Gott denn wirklich gesagt hat, dass er die Seinen liebt und dass alles, was ihnen widerfährt, zu ihrem Guten ist? Wenn du mit Gott rechten willst, dann wirst du verlieren. Er wird immer den Sieg über dich davontragen. Du bist der Lügner und er ist wahrhaftig. Und immer wenn du es irgendwie anders meinst, dann liegst du falsch. Erkennst du, dass du der Sünder bist und Gott dir niemals Unrecht tut, selbst wenn er dich richten würde? Haben wir es nicht heute Morgen gelesen? Wie Eli reagierte, als er hörte, dass Gottes Gericht kommen wird über ihn und sein ganzes Haus für ewig. Was war seine Antwort? Gott, du bist ungerecht. Seine Antwort war, Gott ist der Herr, er tue, was er will. Gott ist niemals ungerecht, selbst wenn er dich richten sollte. Kannst du einstimmen in die Worte Davids und in die Worte Pauli gegen dich? Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Ja, Herr, du hast Recht. Ich bin ein Sünder und ich bin böse. Und jedes Urteil, was du über mich sprichst, es ist Recht. Und verstehst du auch, dass alle Menschen Lügner sind? In der Christenheit hat sich auch in den letzten anderthalb Monaten offenbart, dass viele Christen das nicht verstanden haben. Die Bibel sagt das noch klarer über die, die nicht glauben, die Kinder des Teufels sind, dass sie Lügner sind, wie ihr Vater. Es hat sich gezeigt, dass viele Christen meinen, man könnte den Gottlosen einfach glauben. Hast du verstanden, dass alle Menschen Lügner sind? Nicht nur du selbst, wofür du Buße tun musst, sondern auch die anderen, vor allem auch die Gottlosen. Wenn dir irgendein Mensch, und sei er noch so klug, und rede er noch so überzeugend, und habe er noch so viele angebliche Beweise, und ist er noch so angesehen, und habe er noch so viel Macht, wenn irgendein Mensch dir irgendetwas erzählt, was mit Gottes Wort nicht vereinbar ist, überlegst du dann vielleicht, ob du diesen Menschen glauben solltest, ob da vielleicht was dran ist? Ob Gott vielleicht doch gelogen hat? Oder weißt du, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Vertraue allein Gott, glaube allein Gott. Glaube nicht mal deinem Pastor, sagt das die Bibel nicht klar? dass die Christen in Beröa nicht mal dem Apostel geglaubt haben, sondern nachgeschaut haben in der Schrift, ob es sich wirklich so verhält? Wir glauben Gott. Die dritte Anklage. Wieso legt Gott noch Zorn auf? Ja, nun kommt also der nächste Einwand der Kritiker, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Gut, also, wenn Gott doch nur als umso gerechter dasteht, durch unsere Ungerechtigkeit, wenn er umso gerechtfertigter ist, wenn er uns richtet wegen unserer Sünden, was sollen wir dann sagen? Was ist denn dann die Folge daraus? Dann sollte doch Gott nicht zornig sein auf uns, oder? Warum legt er noch Zorn auf? Ist das nicht ungerecht von Gott? Er sollte sich doch lieber freuen, dass unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde ihn als gerecht dastehen lässt. Ist es nicht das größte Ziel der Menschen? Ist es nicht die größte Aufgabe des Menschen, Gott zu verherrlichen? Na, wenn ich mit meinen Sünden ihn verherrliche, indem seine Gerechtigkeit umso größer erstrahlt, wenn er mich richtet, wieso ist er zornig auf mich? Er kann doch zufrieden sein. Da steht er doch verherrlicht da. Wieso will er noch Zorn auferlegen? Seht ihr, dieser Einwand, der ist so gottlos, der ist so blasphemisch, dass Paulus ihn nicht mal für andere aussprechen kann, ohne sofort anzufügen, ich rede nach Menschenweise. Das ist ein Gedanke, der sollte unter uns Christen nicht mal genannt werden, ohne sofort zu sagen, das ist Menschenweise. Möge niemand auch nur auf die Idee kommen, dass ich so etwas wirklich meinen könnte. Ich rede nach Art der Menschen, der Gottlosen. Niemals würde ich so etwas sagen, noch irgendein anderer gottesfürchtiger Mensch. Paulus fügt das sofort an, dass auch nicht einer, auch nur für einen Augenblick meint, dass Paulus sowas vielleicht wirklich glauben könnte. Nein, hier ist Reden nach Menschenweise, nach Torheit. Was ist Paulus' Antwort auf diese Frage? Ist Gott nicht ungerecht, wenn er mir da noch zürnt? Vers 6. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wieder die stärkste Verneinung. Niemals ist Gott ungerecht. Wie kann man nur sowas über auch nur denken? Es ist völlig unmöglich. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Nun, das erinnert uns an die Worte Abrahams, die er zu Gott sprach in 1. Mose 18, Vers 25. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Selbstverständlich ist Gott nicht ungerecht. Er ist der Richter der ganzen Erde. Wäre er ungerecht, dann wäre er für diese Aufgabe disqualifiziert. Gott fordert doch selbst, dass ein Richter gerecht richten muss. Und er sollte seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden? Er will die ganze Erde richten und ist selbst ungerecht? Nein, so jemand, der so ungerecht ist, der kann nicht Richter sein. Der schon gar nicht kann er die ganze Welt richten. Dann müssen wir einen anderen finden für diese Aufgabe. Ja, im Gegenteil ist es doch so, gerade weil Gott gerecht ist, kann er die Ungerechtigkeit der Juden gar nicht einfach übersehen, sondern er muss Zorn auferlegen. Das ist doch gerecht. Also gerade das, was ihn zu einem gerechten Richter macht, dass er jeden richtet nach seinen Werken und nicht nach der Person, und dass er Zorn auferlegt allen, die sein Gesetz übertreten, egal ob Heide oder Jude. Gerade das, was ihn zu einem gerechten Richter der ganzen Welt macht, das wollt ihr ihm auslegen als Ungerechtigkeit? Auf keinen Fall. Das ist wirklich Reden nach Menschenweise. Das ist Torheit. Und zwar in höchstem Maße. Gott ist in allem seinen Handeln und in allem seinen Richten immer vollkommen gerecht. Auch dann, wenn er Zorn auferlegt. Kannst du auch dazu dein Amen sagen? Oder hast du Probleme mit Gottes Zorn und Gottes Gericht? Hältst du das vielleicht für ungerecht? Vielleicht für zu hart? Oder erkennst du darin Gottes vollkommene Gerechtigkeit? Auch wenn das Zorngericht vielleicht deinen gottlosen Großvater trifft, oder vielleicht deine gottlose Mutter, oder vielleicht deinen gottlosen Ehegatten, oder vielleicht dein gottloses Kind. erkennst du, dass Gott gerecht ist, wenn er Zorn auferlegt und niemals ungerecht. Auch wieder so, wie wir es heute Morgen gehört haben von Eli. Gott ist nicht ungerecht, auch wenn er mich zürnt und mich richtet. Und nun der vierte und letzte Einwand. Wieso werde ich als Sünder gerichtet? Seht ihr, auch das hat offensichtlich noch nicht gereicht, um allen Kritikern Schweigen zu gebieten. Denn nun kommt noch ein vierter und letzter Einwand, und der ist mit dem vorherigen Einwand eng verbunden. Vers 7. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Letztlich ist das der gleiche Einwand wie zuvor, aber wenn der Einwand davor schon völlig töricht war, dann dieser erst recht. Eben war der Einwand, warum legt Gott noch Zorn auf für meine Sünden? Und jetzt geht der Einwand noch weiter. Wieso soll ich überhaupt ein Sünder sein? Seht ihr, wie schnell eine Diskussion mit einem Gottlosen völlig abgeleitet. Es geht eigentlich um ihn, wie er gerichtet wird. Aber innerhalb kurzer Zeit hat er sich einfach auf den Richterstuhl gesetzt und Gott auf die Anklagebank. Er hat die Plätze vertauscht. Nun ist Gott der Angeklagte, der ungerechterweise jemanden als Sünder verurteilt, der doch eigentlich gar nicht als Sünder bestraft werden sollte. Was war am Anfang dieser Diskussion die Frage? Was ist der Vorzug der Juden? Und wo sind wir mittlerweile innerhalb von vier Fragen, wo sind wir mittlerweile angekommen? Es ging über Gott ist untreu und Gott ist ungerecht, bis ich bin gar kein Sünder. Da steht nämlich in Wirklichkeit hinter der ganzen Situation, hinter der ganzen Diskussion, die Juden und alle Menschen sind selbstgerecht. Gott darf sie nicht richten. Das wäre falsch. Das wäre ungerecht. Sie verdienen keinen Zorn. Sie sind gar keine Sünder. Eigentlich glauben die Juden und alle Menschen nämlich nicht, dass sie Zorn verdienen. Eigentlich glauben sie gar nicht, dass es gerecht ist, wenn Gott sie richtet. Eigentlich sind sie keine Sünder, die man richten dürfte. Aber wie kommen sie denn darauf? Vers 7. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Also Sünde ist doch, wenn ich etwas Schlechtes tue, oder? Also wenn etwas Schlechtes dabei herauskommt, das ist doch Sünde. Also wenn ich nun ein Lügner bin, ein Untreuer, ein Gesetzesübertreter und dadurch Gott als umso wahrhaftiger, umso treuer, umso gerechter dasteht, wenn doch durch meine Lüge Gottes Wahrheit überreich geworden ist und umso heller strahlt, dann hat Gott dadurch doch mehr Herrlichkeit. Und das ist doch was Gutes. Wieso soll ich als Sünder gerichtet werden? Wenn ich doch etwas Gutes getan habe, wenn mein Verhalten doch zu etwas Gutem geführt hat, wenn es doch dazu führt, dass Gottes Herrlichkeit vermehrt ist. Auch hier klingt wieder der Gedanke mit, eigentlich sollte Gott mir eher noch dankbar sein, wenn ich zur Vergrößerung seiner Herrlichkeit beitrage und nicht auf die Idee komme, mich ein Sünder zu nennen und zu richten als Sünder. Ja, aber die Kritiker gehen noch weiter, Vers 8. Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt? Also hier ist auf jeden Fall ein Einwand, den Paulus tatsächlich gehört hat, der tatsächlich Paulus gemacht wird. Wenn das, was du Paulus sagst, stimmt, dass Gott dadurch verherrlicht ist, dass er Sünder richtet, Juden wie Griechen, und dass er umso gerechter dasteht, je größer unsere Sünde ist, ja, dann lasst uns das Böse tun. Dann lasst uns sündigen, damit dadurch Gottes Herrlichkeit noch mehr vermehrt wird. Das ist es also, was du uns sagen willst, Paulus. Seht ihr, wie die Feinde die Worte des Apostels vollkommen verdrehen? Wie kommen sie darauf, dass Paulus das sagen will? Er hat doch nur aufgezeigt, dass alle Menschen, auch die Juden, Sünder sind und wegen ihrer Sünden gerichtet werden. Und dass dies keinesfalls ungerecht ist, sondern Gottes Treue und Gerechtigkeit erweist und seine Herrlichkeit vermehrt. Und daraus machen diese bösen Menschen jetzt, Paulus sage, Man solle eigentlich das Böse tun, damit das Gute komme. Das erzählen sie über seine Lehre. Das ist wirklich Verlästerung, was sie dort über ihn erzählen. Und sie sagen das nicht nur über Paulus, denn Paulus spricht ja in der Wir-Form, wie wir verlästert werden. Also diese Menschen sagen das auch über andere Prediger, vielleicht über die anderen Apostel oder die Mitarbeiter des Paulus oder generell über die Christen. Was ist Paulus' Antwort an die Feinde, die ihn so verlästern, die ihm so gottloses Gerede unterstellen? Das Ende von Vers 8, deren Gericht ist gerecht. Hier gibt es keine Antwort mehr. Paulus bricht die Diskussion ab. Wer so weit abgerutscht ist, dass er tatsächlich meint, den Apostel und die Christen so verlästern zu müssen, oder der tatsächlich meint, er solle das Böse tun, damit Gott kommt, das Gute komme, der verdient keine Diskussion mehr. Der verdient nur noch das Gericht. Und zwar völlig zu Recht. Hier schreibt Paulus von Gottes Gericht, aber eine ganz ähnliche Aussage macht er später auch noch über Gottes Gnade. In Römer 5, Vers 27 heißt es, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Hier könnte man auch sagen, oh gut, wenn die Gnade überreich wird, ja dann ehrt das doch Gott. Also lasst uns umso mehr sündigen, damit die Gnade überreich werde. Kommt euch dieses Argument vielleicht im Zusammenhang mit der Gnade irgendwie bekannt vor? Es wird etwas abgewandelt, oft angeführt als Argument gegen die Gnadenlehren. Ihr sagt also, Gottes Gnade ist so groß, dass ihr nicht verloren gehen könnt? Dann kann man also sündigen, wie man will, ja? Vielleicht sollte man sogar das Böse tun, damit Gottes Gnade überreich wird? Das ist Verlästerung. Der christliche Glaube ist nie ein Aufruf zu einem Leben in Sünde, damit Gott noch mehr verherrlicht ist, wenn er die Ungläubigen umso gerechter richtet oder den Gläubigen umso mehr Gnade zur Rettung schenkt. Sondern der christliche Glaube ist ein Aufruf zu einem Leben in Buße und im Gehorsam gegenüber Gott und im Glauben an Christus. In denen, die Gott rettet, ist er verherrlicht, ja, indem er ihnen Gnade schenkt, um ihnen ihre Sünden zu vergeben, aber auch darin, dass nachdem er ihnen Gnade zur Vergebung geschenkt hat, er ihnen Gnade schenkt, zu leben, heilig für ihn. Ihr seht, wie bösartig die Feinde der Christen die unsere Worte verdrehen können, damit sie am Ende genau das Gegenteil sagen von dem, was wir wirklich glauben. Dass wir am Ende irgendwas sagen, was wir nicht einmal angedeutet haben. Aber wenn es dem Apostel Paulus so ging, warum sollte es uns anders ergehen? Und wir haben das ja tatsächlich auch gerade erlebt. Wie jemand, der sich Christ nennt, all unsere Worte völlig verdreht. Nun, und so bleibt also am Ende dieser ganzen Diskussion, es bleibt nur, uns daran zu erinnern, was Paulus schon die ganze Zeit uns klar machen will. Auch wenn seine Kritiker es einfach nicht begreifen wollen und dagegen streiten wollen, weil sie festhalten wollen an ihrer Selbstgerechtigkeit. Aber das, was Paulus uns die ganze Zeit klar machen will, seit vielen, vielen Predigten schon. Und ich hoffe, es ist wirklich in dein Herz gedrungen. Und wenn nicht, dann möge es jetzt soweit sein. Gott wird alle Menschen richten nach ihren Werken. Und das ist kein Grund für dich zur Freude, sondern zur Furcht. Denn sein Zorn ist zu Recht auf uns allen Menschen. Denn wir alle haben seine Gesetze übertreten. Er ist treu, wir aber untreu. Er ist gerecht, wir aber ungerecht. Er ist wahrhaftig, alle Menschen aber Lügner. Hast du das verstanden, wie du stehst vor Gott? Und kein Mensch, kann darauf vertrauen, dass irgendeine Äußerlichkeit ihn retten wird in Gottes Gericht. Keine christlichen Eltern, keine Bibel, kein Gottesdienstbesuch, keine Gemeindegliedschaft, keine Taufe, kein Herrenmahl oder was du dir noch so ausdenken könntest, nichts davon hat irgendeine Bedeutung vor Gottes Gericht, denn Gott sieht das Herz an. Und er bringt das Verborgene ans Licht. Und wer kann bestehen, wenn Gott Sünden anrechnet? Aber Gott hat uns seine Aussprüche anvertraut. Sein Wort, sein heiliges Evangelium. Und er ist wahrhaftig und sein Wort ist wahr. Er ist treu und steht unverbrüchlich zu seinen Verheißungen und zu dem Bund, zu dem neuen Bund, den er aufgerichtet hat, in dem Blut seines Sohnes mit allen, die Buße tun. Denn seine Heilsverheißungen, sie gelten nicht denen, die nur äußerlich fromm sind, sondern denen, die sich von Herzen zur Buße leiten lassen, wie Paulus am Anfang vom zweiten Kapitel schrieb. Denen, die sprechen, ja, du hast recht, Herr, ich bin untreu und ungerecht und ungläubig und ein Lügner. Aber du bist treu und gerecht und wahrhaftig in allem, was du tust. Denen, die sprechen wie David, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Herr, wenn dein Zorn auf mich kommt, er trifft nicht den Falschen. Ich bin ein Sünder und ich verdiene das Gericht. Denen gelten die unverbrüchlichen Heilsverheißungen aus Gottes Wort. Und denen, die nicht nur ihre Sünden erkennen und die Buße tun, sondern die glauben. Die glauben an das, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Die seinen Aussprüchen glauben. Die glauben an den verheißenen Messias, Jesus, den Christus Gottes, den Heiland der Welt, der gekommen ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du ihm deine Sünden bekennst, dann erweist er sich als treu und gerecht. Nicht indem er dich richtet, sondern indem er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Gott ist gerecht, Gott ist treu, diese Verheißung ist wahr. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, und auch diese Verheißung ist wahr, und auch hierzu steht Gott mit unverbrüchlicher Treue. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm in alle Ewigkeit. Denn wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Amen.